Guten Tag, kann man mittlerweile schon sagen. Schön, euch zu sehen, dass wir hier jetzt gemeinsam Gott ehren und feiern. Ja, Margit, machst du das erste Bild? Jesus macht den Unterschied. Und jetzt denkt ihr euch, klar, wissen wir doch alles schon, kennen wir alles schon. Erzähl uns was Neues. Aber ich merke, manchmal sind diese Sachen, die so die absoluten Grundlagen sind, die wir schon so in- und auswendig kennen, tausendmal gehört haben, sind die Sachen, die irgendwie kaum noch in unserem Leben zu sehen und zu finden sind, die gar nichts mehr mit unserem Leben so richtig zu tun haben. Und deswegen ist es gut, sich solchen Sachen mal wieder neu zu stellen, zu gucken, was heißt das denn wirklich? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Oder was könnte ich vielleicht machen, damit es wieder was mit meinem Leben zu tun hatte? Anstatt einfach drüber wegzugehen und sagen, ja, okay, stimmt, weiß ich, kenne ich, was Neues. Deswegen gucken wir uns heute diese Sache an. Jesus macht den Unterschied. Und die Frage ist das nur so ein Ding von uns Christen, dass wir glauben, Jesus, das ist halt so, dann wird alles anders, den brauchen wir unbedingt und so weiter. Wie sieht das aus mit dem Rest der Menschheit? Braucht die auch diesen Unterschied? Merkt ihr überhaupt diesen Unterschied? Und das Interessante ist, vor einigen Jahren habe ich das gefunden im Time Magazine, einer großen internationalen Zeitschrift, die sich mit Menschen, Gesellschaft und allem Möglichen, was Menschen so angeht, beschäftigt. Die wählen jedes Jahr die 100 einflussreichsten, wichtigsten Menschen aus diesem Jahr, die also besonderen Einfluss auf das Geschehen in diesem Jahr hatten. Und 2012 hatten die mal so eine Sonderausgabe, die 100 most influential people of all times, also die einflussreichsten Leute aller Zeiten. Das ist schon mal eine große Nummer, nicht nur ein Jahr, sondern wirklich von der ganzen Zeit. Und das Interessante ist, Jesus war da ganz oben mit dabei. Ein Jahr später gab es einen Artikel, der in eine ganz ähnliche Richtung ging, von zwei Gastautoren, die ein Buch geschrieben hatten, Who's Biggest? Wer ist der Größte? Und die beiden hatten sich eine neue Idee überlegt, wie man das messen könnte. Was ist denn wichtig? Wie kann ich denn Einfluss messen? Und haben dann alle möglichen Leute aus der Geschichte danach eingeordnet. Es ging also um die 100 bedeutendsten Persönlichkeiten der Geschichte. Auch da wieder nicht ein Jahr, nicht ein Jahrzehnt, sondern der Geschichte. Und sie kamen darauf, dass Jesus auf Platz 1 steht. Das sind keine Christen gewesen, sondern sind ganz normale Journalisten gewesen. Eigentlich sind es Programmierer und Computerspezies gewesen, die ein Buch darüber geschrieben haben, wie man solches Ranking machen kann. Und die kamen auf die Idee zum Ergebnis, Jesus ist die bedeutendste Person der Geschichte. Die meinen, was ist natürlich die Frage, was meinen die damit? Was heißt most influential, mit größtem Einfluss? Was heißt most significant, also der bedeutendste? Das kann man ganz unterschiedlich fassen. Und für uns ist das, denke ich, ganz wichtig, was die Bibel dazu sagt. Was sagt Gott dazu? Was ist dieser Unterschied, den Jesus macht? Und da könnte man jetzt endlos viele Stellen aus der Bibel anführen. Ich könnte euch damit erschlagen oder bis heute Abend predigen. Aber wir wollen ja alle noch Mittag essen und Nachmittag frei haben. Deswegen nehmen wir uns nur eine von diesen vielen Stellen. Das ist die hier. Aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Und das ist so eine Stelle, ein ganz kurzer Satz, ein Vers, der aber in meinen Augen unheimlich viel enthält, eigentlich alles zusammenfasst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist schon eine richtig starke Aussage. Alles ist neu geworden. Was kommt da so hoch bei euch, wenn ihr das hört? Wie ist das? Kennt ihr das? Sagt ihr gleich, ja klar, habe ich erlebt, kenne ich. Oder kennt ihr jemanden, bei dem ihr gemerkt habt, dass da irgendwas komplett neu geworden ist? Oder fragt ihr euch, kann das überhaupt gehen? Wie kann das sein, dass man ganz einfach ganz anders wird, alles neu wird? Geht das überhaupt? Ist das vielleicht nur eine Metapher, irgendein Bild, das, mit dem uns Gott irgendwas versinnbildlichen will? Wichtig ist, was finden wir in der Bibel dazu? Gucken wir einfach mal uns an, als Jesus so losging in seinen Dienst, Wie ging das da? Was passierte da? Jesus begegnet seinen Jüngern. Und diese Begegnung hat Folgen für jeden Einzelnen von ihnen. Da ist Simon und Andreas, die Fischer waren, ganz stinknormale Menschen, Fischer, Handwerker, die gerade unterwegs waren, ihre Netze auszuwerfen, fischen wollten, ihren Lebensunterhalt verdienen wollten. Die hatten gerade keine Zeit, die waren beschäftigt, so wie wir immer. Wir haben ja auch nie Zeit. Und Jesus hat sich da aber nicht von abhalten lassen, sondern Jesus forderte sie auf, komm, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und jetzt kommt das total Geniale. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Das finde ich immer wieder total klasse. Sofort, die ließen alles stehen und liegen. Nicht überlegt, was müssen wir jetzt machen, wem geben wir unsere Schiffe, wer passt auf die auf, vermieten wir die, während wir weg sind. Nichts. Die ließen einfach alles liegen und folgten ihm nach. Kurz danach, immer noch am See, am Ufer entlang, trifft Jesus auf zwei andere, Jakobus und Johannes. Die beiden waren schon fertig mit dem Fischen, die waren schon wieder zurückgekommen und waren an ihren Booten und brachten ihre Netze in Ordnung. Also auch die wieder voll in der Arbeit, die saßen da nicht rum und warteten darauf, dass was Neues kommt, sondern die waren sehr beschäftigt. Auch sie forderte Jesus wieder auf, ihm nachzufolgen. Und was machen sie? Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Steht da nicht sofort, aber steht auch nicht nach einiger Zeit oder sie überlegten, sie verabschiedeten sich von ihrem Vater, sie diskutierten, wann sie wiederkommen, sondern da gingen sie los, gingen sie hinterher. Und wir lesen das ein bisschen später, ein Kapitel weiter in Markus. Es ist also nicht nur so eine Sache, die Fischern passiert, sondern da gibt es Levi. Levi war einer von den Nichtguten, war ein Zolleintreiber, war also einer von den Halsabschneidern, einer von denen man als Israelit nicht gerne was mit zu tun haben wollte. Und Jesus kommt durch die Stadt und er weiß, was Levi ist. Er muss ja nicht erst informiert werden, er weiß es schon. Und er sah Levi, den Sohn von Alpheus, am Zoll sitzen. Und Jesus wusste genau, was die Leute sind, die da am Zoll sitzen. Das waren nicht die tollen Menschen, das waren die Halsabschneider. Aber Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Und sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Gut für die Leute, die brauchten keinen Zoll mehr bezahlen, wenn sie da durchgingen. Schlecht für die Römer, die mussten schnell Ersatz finden. Aber auch da, er hat nicht erst alles geregelt. Er hat nicht erst gekündigt und gesagt, in 3 Monaten komme ich hinterher. Nein, sofort ließ er alles liegen und ging mit ihm. Es ist also wirklich was da. Menschen begegnen Jesus und etwas Neues passiert. Und alle diese 5 Menschen hatten ja ein ganz stinknormales Leben vorher. So wie wir. Aber sie hatten ein ganz anderes Leben nachher. Sie haben 3 Jahre erlebt mit Wundern, mit Zeichen, mit Sachen, die sie sich vorher nie vorstellen konnten. Sie waren Zeugen von ganz großartigen Ereignissen, die sie mit Jesus erlebt haben. Ein komplett neues Leben hat angefangen. Und dann gibt es da noch einen in der Apostelgeschichte. Paulus. Erst haben wir ihn als Saulus kennengelernt. Das war einer, der wollte nichts mit Christen zu tun haben. Oder höchstens in der Form, dass er sich richtiger Jesus-Hasser. Und diese Christen, das war für ihn wie so ein Geschwür in der Gesellschaft. Die mussten weg. Und er hat sich damit nicht nur auf Israel beschränkt, sondern er hatte gehört, dass auch in Damaskus, dass in den Ländern rundherum diese Krankheit auch immer weiter sich ausbreitet. Und er hat sich aufgemacht nach Damaskus. Einziger Zweck, Christen jagen, finden, festnehmen und ins Gefängnis bringen. Zur Not auch ein bisschen foltern und vielleicht auch einen umbringen. Was soll's? Sind ja nur Christen. Christen waren für ihn einfach nur ein Störfaktor. Kurz vor Damaskus, kurz vor seinem Ziel, begegnet ihm Jesus. Und viele von euch kennen das. Es wird blendend hell um ihn. Es haut ihn um, er liegt da und eine Stimme spricht, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da bleiben keine Zweifel mehr offen. Ich denke, Paulus wusste in dem Moment sofort, jetzt bin ich Jesus begegnet. Wir fragen uns manchmal, war das jetzt Jesus, war das nicht? Habe ich mir denn nur was eingebildet? Ich denke, Paulus wusste sehr wohl, da war jetzt Jesus. Vor allen Dingen war er danach blind. Das hat er sich sicherlich nicht eingebildet. Er war blind 3 Tage lang. Und dann schickt Gott Hananias, einen aus dieser Gemeinde, die Paulus verfolgen wollte, zu Paulus. Und Hananias ist zum Glück ein gehorsamer Nachfolger Gottes und geht auch hin zu Paulus und richtet Paulus aus: Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment, sofort, fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Auch das, er hat nicht erst rumgejubelt, er hat nicht angefangen rumzudiskutieren, was ist das hier, warum war ich blind, warum kann ich jetzt wieder sehen, wie geht das? War das jetzt medizinisch, psychosomatisch oder sonst irgendwas? Wie kann sowas überhaupt gehen? Nein, er stand auf und ließ sich taufen. Er hatte verstanden, es war angekommen bei ihm. Und gleich nach seiner Taufe, sofort nach seiner Taufe, begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Mann war losgezogen, um diese Krankheit der Christen auszurotten, um sie zu fangen und sie festzusetzen, damit sie das nicht weiter ausbreiten kann. Und jetzt tut er genau das, was die getan haben, die er doch so verfolgt hat. Sein Leben ist wirklich total umgedreht. Das hat nicht ein bisschen andere Richtung gekriegt, das ist nicht ein bisschen was verändert, sondern es ist ein wirklich komplett neues Leben. Und da finden wir viele weitere Beispiele in der Apostelgeschichte, weil diese Nachricht von Jesus breitet sich aus. Im ganzen, heute würden wir sagen, Mittleren Osten. Und viele Menschen erleben das, viele Menschen begegnen Jesus und finden ein ganz neues Leben. Das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch 2000 Jahre, bis heute, und das hört heute nicht auf. Wir hatten vor ein paar Jahren hier einen Mann, einen ehemaligen Schwerverbrecher, eingeladen durch Christen an der Bergstraße. Damals hatten wir einen Abend mit Thorsten Hartung, wo er aus seinem Leben erzählt hat. Und das hat mich sehr, sehr tief berührt. Weil dieser Mensch hatte für sich entschieden, wenn ich schon böse bin, dann will ich richtig böse sein. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und hat gemerkt, er ist auf der bösen Seite und dann bin ich halt da, richtig gut. Und er war böse. Er war brutal, er war ein Schlägertyp, er hat eine kriminelle Organisation aufgebaut und hat sogar jemanden getötet, einfach nur, damit er ihm in seiner Position nicht gefährlich wird. Also er war wirklich richtig gut im Bösesein. Er kam ins Gefängnis irgendwann, haben sie ihn erwischt und auch da war er bekannt als ein brutaler, wirklich. In diesem Gefängnis hat er Jesus kennengelernt. Und sein ganzes Leben hat sich verändert. Es war nicht, dass er am nächsten Tag entlassen wurde, sondern er musste die Konsequenzen seiner Taten tragen. Das heißt, er musste noch einige Jahre im Gefängnis bleiben. Aber schon bereits im Gefängnis hat sich viel verändert. Aus dem Brutalen wurde ein Menschenlieber, einer, der auf Menschen zugegangen ist, der für Menschen da war. Und als er rauskam aus dem Gefängnis, hat er nicht eine neue kriminelle Gang gegründet und sein altes Leben weiter fortgesetzt, sondern er hat ein neues Leben angefangen. Er hat ein Haus aufgebaut, wo junge Straffällige hinkommen können, wenn sie rauskommen, um ihnen einen Weg in ein neues Leben zu zeigen. Er organisiert immer wieder regelmäßig Hilfstransporte nach Osteuropa, Südosteuropa, hin zu Menschen, die nichts haben und ja, gibt die Liebe Gottes weiter in Sachen und in Worten. Und ich habe das selber erlebt in meinem Leben, dass Gott wirklich alles neu macht. Mich hat diese Stelle oft herausgefordert, weil ich dachte, irgendwie ist doch nichts neu. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie bist du doch der Alte. Da hat sich doch gar nichts geändert. Und ich habe vor gut 4 Jahren nochmal ganz neu Jesus mein Leben gegeben und gesagt, du bist der Mittelpunkt. Jesus war aus dem Mittelpunkt rausgerutscht, aus dem Mittelpunkt meines Lebens. Der war noch dabei, der ging noch so mit im Karussell, aber das Karussell drehte sich um mich. Und ich habe gemerkt, ich möchte wieder das haben, was ich mal hatte, nämlich, dass Jesus mein Mittelpunkt ist und ich drehe mich um ihn. Und zwar alles, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Ideen, meine Pläne, das, was mir wichtig ist, meine Priorität machen. Und ich habe das damals gesagt, habe das eben im Gebet gegeben und ich wusste noch nicht so genau, was dann kommt. Dann kamen einige Jahre, in denen ich eigentlich komplett auseinandergenommen worden bin. Ich fühlte mich manchmal wie, wenn man so in Einzelteile zerlegt wird. Und dann kam die Zeit, wo er wieder zusammengebaut hat. Und wo er mir ein neues Leben gegeben hat. Und das letzte Teil war, dass mein ganzes Berufsleben weg war, das alte. Und ich seit letztem Sommer ein ganzes auch da, in diesem Punkt meines Lebens, ganz neu unterwegs bin. Und ich erlebt habe, dass es wirklich einen Unterschied macht, mit Jesus unterwegs zu sein oder nicht. Dass es wirklich neues Leben gibt und dass das neue Leben sogar richtig gut ist. Aber muss das immer so krass sein, dass man alles, Job kündigt, Haus, Auto verkauft, Frau und Kinder verlässt, keinen mehr kennt, weg, alles, was ich hatte, weg? Geht es wirklich darum? Was heißt das wirklich, alles wird neu? Das müssen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Fragen wir mal Paulus, was war das denn jetzt? Paulus hat wirklich einen drastischen Wechsel erlebt. Was war denn da los? Was sagt denn Paulus über das, was bei ihm passiert ist? Er sagt das im Brief an die Philipper im 3. Kapitel. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Starke Worte. Was ist euer Leben? Ist es bloß noch Dreck? Hauptsache, ihr habt Christus. Ich glaube nicht, dass Paulus, sondern das war ja sein Leben, das waren seine Ziele, das war seine Motivation, dieses Leben so zu führen, wie er es geführt hat. Aber diese Begegnung mit Jesus hat ihm gezeigt, da ist was, was viel, viel besser und viel wertvoller ist als das, was ich mir selber aufgebaut habe. Und er hat erkannt, dass das, was er sich selber aufgebaut hat, seine eigenen Ziele, seine eigenen Werte, nichts dagegen sind, gegen das, was Jesus ihm gegeben hat. Und es geht nicht in erster Linie um eine äußere Veränderung, dass ich mein Haus und mein Auto verkaufe, alles weg und irgendwie alles abbreche. Es geht um die Veränderung hier innen drin. Dass wir erleben, was ist der Sinn meines Lebens? Was sind die Werte meines Lebens? Was sind meine Ziele? Wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Was sind meine Prioritäten? Es geht um eine neue Ausrichtung hier in meinem Herzen, die sich dann aber außen bemerkbar machen wird. Und manches, was in dem alten Leben gut dazu passte, kann sein, dass das nicht mehr dazu passt. Manches andere bleibt. Es geht nicht darum, hauptsächlich du änderst ganz viel in deinem Leben, irgendwelche Sachen, Äußerlichkeiten, sondern hier muss sich ganz viel ändern. Und dann wird sich zeigen, was noch zu deinem neuen Leben dazu passt und was einfach nur noch Ballast ist und abgegeben werden muss. Aber wie geht das jetzt? Da steht also einfach dieser Vers. Wie macht man das jetzt? Wie geht das? Vielleicht denkst du dir, ja, würde ich ja auch gerne. Ich habe es auch schon versucht, aber ging gar nicht so. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt der erste Schritt? Was muss ich machen, wenn ich das erreichen will? Weil irgendwie habe ich es noch nicht so. Lasst uns diesen kleinen, kurzen Vers noch ein bisschen genauer angucken. Irgendwie neu zu werden. Ohne diese Sache ist jemand in Christus, werden wir das, von dem Paulus da schreibt in diesem Kolosserbrief, nie erleben. Christen kennen das, dass es unser Geist ist. Wir als langjährige Christen kennen das, dass es unser Jargon, so reden wir. Viele andere Menschen würden sich wahrscheinlich denken, wie soll das denn gehen, muss ich den jetzt aufschneiden und mich reinsetzen? Ist jemand in Christus, was soll das? Was ist das? Ist jemand in Christus, dann bist du da drin verwurzelt. Bist du verwurzelt in Jesus? Ist das der Boden, aus dem dein Leben wächst? Ist das der Boden, aus dem deine Gedanken rauskommen? Ist das der Boden, der deine Gefühle nährt? Ist das der Boden, der deine Ziele und Pläne wachsen lässt? Ist das der Boden, aus dem das rauskommt, was dein Leben ist? Oder ist das eher deins? Irgendwelche menschlichen Ideen, Ideologien, Ideen von anderen Menschen, die du cool findest. Ist jemand in Christus, dann ist er in Jesus verwurzelt. Dann ist das der Grund, aus dem alles rauskommt. Ist jemand in Christus, dann ist er ein Herz und eine Seele mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ob ihr so Freunde habt, Freundinnen, wo ihr sagt, hey, wir sind wie ein Herz und eine Seele. Da muss man gar nicht viel reden, wir wissen, was wir meinen. Wir verstehen uns. Ich weiß, wie es dir geht, ich gucke dich an und ich weiß, wie es dir geht. Und du weißt, wie es mir geht, du weißt, was ich eigentlich sagen will, ohne dass ich es viel erklären muss. Dieses ein Herz und eine Seele, ich kenne dich, ich weiß, was auf deinem Herzen liegt, ich weiß, wie du bist. Und deswegen kann ich ganz einfach mit dir ganz eng zusammen sein. Das ist jemand in Christus, dann ist er ein Herz und eine Seele mit Jesus. Da muss nicht alles tausendmal hinterfragt werden, sondern dann fängst du an, Jesus zu sehen, zu erkennen, zu verstehen. Ist jemand in Christus, das kommt nicht einfach so. Das kommt nicht über dich wie so eine Kapuze, die du übergestaltet kriegst. Ist jemand in Christus, ist eine Entscheidung. Nämlich eine, lass mir ab und zu mal was sagen und am besten helfen, damit das so klappt, wie ich das möchte. Sondern die Entscheidung, Jesus, dir gehört mein Leben. Du bist der Mittel. Mit allem, was ich will, mit allem, was ich habe, ich jetzt um dich. Mit allem. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich will, mit allem, was ich habe. Es ist eine Entscheidung zu sagen, du sagst ab jetzt, wo es weitergeht. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, und ich will deinen Willen tun. Ich will das leben, was du als wertvoll und als lebenswert vorgestellt hast. Ich will nicht mehr meinen eigenen Ideen folgen, sondern ich will deinem Willen folgen. Ich will das tun, was du gesagt hast. Das ist der Anfang. Und ohne diesen Anfang brauchen wir gar nicht weiterlesen. Das ist so ein Punkt. So die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Bin ich in Jesus? Bin ich wirklich bereit, dass er der Mittelpunkt ist und dass ich mich um ihn drehe? Das ist schon die entscheidende Voraussetzung. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt Jesus. So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Also wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du neu und das Alte ist weg. Ende. So einfach. Geht das wirklich so einfach? Du guckst in dich rein, du guckst in dein Leben, denkst, ja, schön. Das Allermeiste ist doch noch genauso wie vorher. Da hat sich gar nichts verändert. Wo ist denn hier das Neue? Du guckst in deinen Tag zurück und denkst, da ist alles so, wie ich es immer gemacht habe. Da ist doch gar nichts neu. Du denkst, ich fühle mich auch gar nicht neu. Irgendwie, also das fühlt sich gar nicht anders an wie vorher. Das ist alles, nee, da ist nichts neu. Vielleicht fragst du dich wirklich, ob man das überhaupt ernst nehmen kann. Geht das überhaupt? Kann das überhaupt sein, dass ich da einfach so neu werde und das Alte einfach weg ist? Kann ich das glauben? Will ich das glauben? Oder ist mir das vollkommen unfassbar und das kann doch sowieso nicht gehen? Und es ist wichtig, dass wir diese Zweifel und Fragen ernst nehmen. Dass wir nicht sagen, okay, das ist halt, ja klar, gut, steht in der Bibel, irgendwas, irgendwie muss das ja gehen, aber bei mir eben nicht. Das ist so bei Eva und Jerome, so bei den Leuchttürmen Gottes, die so in der Welt unterwegs sind und die großen Aufträge haben. Aber Leute, ich bin einfach hier in Auerbach, ich mache hier mein Ding, ich gehe morgens zur Arbeit, okay, ich bin im Hauskreis, ich mache hier was mit, aber ansonsten, hey, für mich ist das sicherlich nicht gedacht. Und ich muss euch sagen, doch, das ist für jeden von euch gedacht. Das ist Gottes Plan für euch, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne von euch. Nicht für besonders Heilige, nicht für Leute, die irgendwelche Levels der Erleuchtung erreicht haben, sondern für euch, für jeden von euch, für jeden Tag. Wie kann das sein? Das Entscheidende ist, Jesus macht den Unterschied. Nicht, was ich sehe, wie ich mich sehe, Nicht, was ich fühle, nicht, was ich glaube oder was ich mir vorstellen kann. Das ist eigentlich vollkommen nebensächlich. Jesus macht den Unterschied. Es geht darum, was Jesus mir zuspricht, was Jesus mir gibt. In diesem Moment, wenn ich sage, ich bin jetzt mit dir unterwegs. In diesem Moment, wenn du sagst, hey Jesus, jetzt ist mein Leben in deiner Hand und du bestimmst, wo es lang geht. In diesem Moment passiert etwas ganz Gewaltiges. Du bist nicht mehr tot in Gottes Augen, sondern du bist lebendig. Wir stehen morgens auf und denken, wow, hier, wir sind noch lebendig. Wir essen, wir trinken. Wie sollte das gehen, wenn wir tot sind? Das stimmt, wir leben, oder besser gesagt, wir existieren, wir sind physisch anwesend. Aber Leben bei Gott ist was ganz anderes. Wir sind tot in Gottes Augen. Und das ist vollkommen ernst gemeint. Das ist keine Metapher, kein Bild, um irgendwie, wo wir jetzt lang drüber diskutieren können. Das ist vollkommen ernst gemeint. In Jesu Augen, in Gottes Augen sind wir tot. Und in dem Moment, wo wir ihm unser Leben geben, werden wir lebendig. Werden wir Teil seiner lebendigen Community. Ein anderer Punkt, der in diesem Moment passiert, wenn du Gott dein Leben gibst, in diesem Moment, nicht irgendwann, macht Gott dich zu seinem Kind. So viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, seine Kinder zu sein. Das ist nicht was wir in Anspruch nehmen, ich will Gottes Kind sein, sondern was Gott uns sagt, du bist mein Kind. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das sage ich dir jetzt, das bist du. Und das sagt Gott uns zu und nur er kann das aufheben. Es hängt nicht damit zusammen, ob ich mich würdig fühle, ob ich denke, ich habe das verdient oder sonst alles Mögliche. Gott spricht mir das zu und er ist der Einzige, der das aufheben kann. In diesem Moment bin ich heilig. Im ersten Petrusbrief werden wir als das auserwählte Volk, als die Heiligen deklariert. Wir sind heilig, ausgesondert. Und in diesem Moment wird Gott mein Papa. Wie es in Galater 4, Vers 6 heißt, dass wir ihn anrufen können, aber lieber Vater. Er ist nicht mehr der ferne Gott, der da oben sitzt, wie der allmächtige Richter, der alles sieht und alles weiß und eben immer Daumen hoch, Daumen runter. Und wir haben das Gefühl, der Daumen ist so oft unten, wir kriegen sowieso nie hin. Nein, er ist nicht mehr dieser allmächtige, richtende Gott, vor dem wir uns so klein und erbärmlich fühlen und eigentlich am liebsten gar nicht erscheinen wollen. Er ist unser lieber Vater. Wir können zu ihm kommen, lieber Papa. Du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht. Du weißt, ich wollte es ganz anders, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Und er ist dieser liebe Papa, dessen Arme offen sind für uns. Und er ist mein Freund. In diesem Moment, wo ich sage, Jesus, mein Leben gehört jetzt dir, sagt Jesus, ich nenne dich meinen Freund. Er streckt mir die Hand entgegen und sagt, ich nenne dich meinen Freund. Und in diesem Moment, wenn ich sage, Jesus, dein Leben, mein Leben gehört jetzt dir, erlebe ich das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Erlebe ich die Freiheit, die Jesus mir am Kreuz gegeben hat. Meine Vergangenheit zählt nicht mehr. All das, was ich mitbringe aus meinem Leben, an Verletzungen, an Unfähigkeit, an Unvollkommenheit, an Fehlern, an Versagen, alles das, was ich mitbringe, zählt nicht mehr. Weg. Freiheit. Du bist zu mir gekommen, jetzt bist du frei. Das sind großartige Angebote. Das heißt es, neu geworden zu sein. Und das alles passiert in diesem Moment, wenn ich in Christus bin, wenn er mein Leben regiert, wenn er mein Leben führt und ich mich von ihm führen lasse. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich das so empfinde, ob ich das schon so spüre, sondern es sind die Zusagen Gottes, die er mir gibt. Es sind die Angebote, die er mir macht. Du willst ein neues Leben, dann komm. Aber es ist wieder der Punkt, ich muss sagen, ja, ich will. Ich will, dass du mein Papa bist. Ich will annehmen, dass ich dein Kind sein darf. Ich will die Freiheit, die du mir am Kreuz gegeben hast. Er zieht uns das nicht über, ohne dass wir wollen, sondern es ist immer wieder die Frage, will ich das? Ich muss immer wieder eine Entscheidung treffen. Ja, ich will das von dir haben. Ja, ich will, dass du mein Leben nimmst und ich all das erleben kann. Wie geht es mit diesem Neu? Wie komme ich dahin, dass ich das erlebe, dass ich das spüre, dass ich wirklich was Neues sehen kann? Ist ja schön, okay, ich bin jetzt Gottes Kind, aber Mann, die Taten, die ich tue, die sind immer noch so irgendwie gar nicht so das, was ich mir vorstelle, was ein Gottes Kind tut. Und das ist so ein dritter Punkt, den ich in diesem Vers unheimlich gut und wichtig finde. Da steht nicht vollkommen, sondern neu. Wenn ich über diesen Vers mit Menschen gesprochen habe, dann kommt ganz oft in der Diskussion, wo ich denke, irgendwie haben die entweder eine andere Bibel oder deren Bibel hat einen Druckfehler oder die haben einen Lesefehler. Weil da steht nicht vollkommen. Glaubt mir es, ich habe es nachgelesen. Da steht neu. Und neu ist nicht automatisch vollkommen. Und es steht dann nicht, dass ich jetzt alles verstanden habe. Und jetzt habe ich endlich die Kraft und die Disziplin, so zu leben, wie ich schon immer weiß, dass ich leben soll und die ich halt vorher nicht hatte. Aber jetzt habe ich sie. Und jetzt habe ich endlich alles zusammen und ich kann das schaffen, endlich gut zu leben. Richtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nein, alles das ist nicht das Neue. Sondern weil Jesus in mir lebt und Gottes Geist mich verändert. Das ist das Neue. In Johannes 14 sagt Jesus uns das selber. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hey, Gott wohnt hier drin. Wohnt in euch. Das ist sein Plan. Das ist sein Ziel. Er will in dir leben. Im Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. In Galater 5, Vers 25 nochmal, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Das ist das Neue. Nicht, dass wir es jetzt endlich kapiert haben. Es ist nicht, dass wir jetzt endlich was anders machen können. Sondern es ist wirklich Jesus, der den Unterschied macht. Immer noch. Und es bleibt auch so. Wir müssen nicht erst irgendwas erreicht haben, uns irgendwie ein bisschen hochgearbeitet zu haben. Und das haben wir jetzt schon im Griff, Jesus. Siehst du, wir sind noch gar nicht mehr so schlecht. Okay, da gibt es noch ein paar andere Baustellen, aber das haben wir doch schon mal. Nee, wir dürfen starten, so wie wir sind. Und soll ich euch was sagen? Selbst am Ende der Reise, wenn wir diesen Planeten verlassen, werden wir immer noch unvollkommen sein. Und werden immer noch Jesus genauso jeden Tag brauchen, wie wir ihn jetzt brauchen. Der Unterschied ist nicht, dass ich dann irgendwann vollkommen bin, sondern der Unterschied ist, dass wenn ich auf diese Reise losgehe mit Jesus, er jeden Tag mich verändert und ich jeden Tag ein Stück weit ähnlicher werde dem, wie Gott ist oder wie Jesus ist, dem ähnlicher werden, wie Gott mich schon immer sieht, als einen glänzenden, funkelnden Edelstein. Und immer mehr das zum Vorschein kommen darf, was Gott in mich reingelegt hat. Das Neue kommt nicht aus uns, sondern das Neue kommt aus Gott, aus Jesus, der uns verändert, aus dem Heiligen Geist, der Neues in uns schafft. Und das Wichtige ist, dass wir das erkennen, dass wir das erstmal annehmen und für wahrnehmen. Und nicht sagen, das stimmt, das kann doch alles gar nicht sein. Das sieht aber alles immer noch so aus wie das Alte. Dass wir wirklich erkennen und annehmen, es hängt nicht damit zusammen, was ich tue, was ich mache, sondern das Neue hängt damit zusammen, was Gott über mich sagt, wie Gott mich sieht, was Gott über mich denkt. Und das verändert mich immer mehr, dass ich auch anders leben werde. Und dass man immer mehr in meinem Leben sieht, das, was anders ist. Ich will das nochmal zusammenfassen. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles Entscheidende am Anfang ist diese Frage, hast du dich für Jesus entschieden und bist du in ihm verwurzelt? Denn wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann funktioniert das mit dem Rest nicht. Das ist also so eine absolut grundlegende Frage, die sich jeder stellen muss. Habe ich Jesus wirklich den Mittelpunkt in meinem Leben gegeben? Oder ist er nur Beifahrer? Weil es ist toll, das alles zu wissen. Es ist toll, das auch alles irgendwie zu glauben. Ja, ja, das steht ja auch in der Bibel. Das wird schon so sein. Aber das macht keinen Unterschied. Ihr werdet merken, das macht in eurem Leben keinen Unterschied. Das Wichtige ist, dass wir es entscheiden müssen. Okay, Jesus, jetzt gebe ich dir wirklich die volle Handlungsfreiheit in meinem Leben. Du darfst machen und ich gehe mit. Und wenn du das entschieden hast, wenn du das für dich entschieden hast, dann bist du ein neues Geschöpf. Ende, aus, keine weiteren Diskussionen. Das ist das, was Gott über dich sagt, wie wir uns gerade sehen. Dann bist du ein neues Geschöpf. Weil Jesus es dir zusagt, egal wie du dich fühlst oder siehst. Wir sind sehr oft bestimmt von dem, was wir gerade getan haben, was wir gerade gedacht haben, was wir sehen. Aber Jesus hat uns das zugesagt. Gott hat uns das zugesagt. Und nur der, der mir das zusagt, dass ich sein Freund bin, dass ich sein Kind bin, der kann das wieder wegstreichen. Nicht ich durch meine Taten. Du bist ein neues Geschöpf, weil Jesus in dir lebt. Nicht, weil du es endlich geschafft hast, weil du es endlich drauf hast, weil du endlich weißt, wie du leben musst. Nicht, weil du es jetzt aus dir heraus endlich schaffst, sondern weil Jesus in dir lebt. Und du bist ein neues Geschöpf, weil Jesus dich verändert. Jeden Tag. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und diese Entscheidung wieder bekräftigst. Das ist dein Tag, Jesus. Du darfst sagen, was heute wichtig ist, wo es heute lang geht. Jeder Tag verändert dich. Jeder Tag bringt dich näher zu ihm. Er verändert deine Prioritäten. Er verändert deine Werte, deine Wertigkeiten. Er verändert deine Ziele. Und das Wichtige ist wirklich, glaub Jesus, glaub es ihm, dass das so geht. Lass dich nicht irre machen von dem, was du siehst oder von dem, was du nicht siehst oder was du nicht fühlst oder was andere vielleicht auch über dich sagen. Die sagen, ich sehe doch gar nichts Neues bei dir. Glaub Jesus, nimm es an, dass du gemeint bist, jeder von euch. Für jeden Einzelnen gilt das. Dass Jesus genau dich meint und sagt, ich will, dass du eine neue Schöpfung wirst. Das Alte ist vergangen. Die Vergangenheit zählt nicht mehr für dich, sondern du bist jetzt neu. Nimm es an, nimm es für dich persönlich in Anspruch, denn Jesus will dir neues Leben geben. Das total Geniale finde ich, das hängt nicht von mir ab, von meiner Kraft, von meiner Schlauheit, von meinem Kampfgeist. Sondern Jesus macht den Unterschied. Ich möchte gerne noch ein paar Verse aus einem Andachtsbuch lesen. Das kann man auch vorne bei unserem Büchertisch bekommen. Da geht es um dieses Vorher-Nachher. Manchmal ist das so schwer, wenn man voll noch drin hängt in diesem Alten und das gar nicht so richtig glauben kann, dass es wirklich was Neues gibt. Das wirklich zu glauben, dass Gott das ernst meint, auch für mich. Und dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Wir müssen also keine Angst haben. Fürchte dich nicht, du bist nicht jetzt im Moment, wer du sein wirst. Fürchte dich nicht, Gott kann dich von deinen Entscheidungen befreien und sie zum Guten wenden. Fürchte dich nicht, Gott kann dein Herz, deinen Körper, deine Beziehungen heilen. Fürchte dich nicht, du wurdest für mehr geschaffen als das, was du bisher erlebt hast. Fürchte dich nicht, dies ist erst der Anfang. Der Anfang in ein neues Leben. Das ist Gottes sehnlichster Wunsch, dass wir uns einlassen auf ihn und er uns das geben kann, was er uns unbedingt geben möchte, ein neues Leben. Amen.